Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Es ist so schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder eingeschaltet hast. Und heute gibt es eine besonders spannende Folge, denn Jackie Fellgut ist bei mir im Podcast zu Gast. Und als ich von ihrem Experiment gehört habe, dass sie in einem Jahr 12 Bücher geschrieben und veröffentlicht hatte, da hatte ich einfach nur so viele Fragen im Kopf. Und ich bin so happy, dass ich all diese Fragen Jackie im Interview stellen konnte. Und ich bin mir sicher, du hast jetzt genauso viele Fragezeichen im Kopf und ich hoffe, auch alle deine Fragen werden beantwortet werden. Aber bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Interview, habe ich noch ein paar spannende Dinge zu erzählen. Und zwar zum einen ist Ende Februar der finale Taschenbuchband meiner Phönix-Sage erschienen, die Taschenbuch-Neuauflage von Sturmphönix. Und den Link zum Buch findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit ist die Trilogie endlich vollständig. Ich freue mich so sehr, dass du jetzt diese drei Schmuckstücke vollständig in deinem Bücherregal stellen kannst. Und falls die Phönix-Saga bei dir einziehen darf, dann schick mir super gerne ein Foto auf Instagram. Außerdem werde ich auch auf der Leipziger Buchmesse jetzt im März da sein. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, dass du dir von Freitag bis Sonntag meine Phönixe signieren lassen kannst. Denn ich darf tatsächlich jeden Tag für eine Stunde am Stand vom Gedankenreich Verlag meine Phönix-Saga signieren. Das heißt, du kannst Freitag, Samstag und Sonntag von mir die Bücher signiert bekommen. Außerdem gibt es am Samstag auch eine Signierstunde mit Annika Lorenz und mir zusammen, denn wir dürfen am Stand vom Lago Verlag unseren Schattenprinzen signieren. Und da freuen wir uns auch riesig darüber, dass wir die Möglichkeit haben, in Leipzig das Spiel des Schattenprinzen gemeinsam für dich zu signieren. Also Leipzig wird auf jeden Fall sehr spannend. Wenn du da auf dem aktuellen Stand und auf dem Laufenden über alle meine Termine bleiben möchtest, dann folge mir auf jeden Fall auf Instagram. Denn auf Instagram werde ich immer alle aktuellen Updates in der Story posten und dann wirst du auch ganz sicher keine Veranstaltung mit mir verpassen. So, und die nächste große Ankündigung ist ein Format, auf das ich mich schon unglaublich freue, denn ich werde mit Andrea Wilk gemeinsam Live-Zoom-Calls, Live-Sessions anbieten, in denen wir über relevante und aktuelle Buchthemen sprechen. Das Format heißt Wortwechsel, Bookish Deep Talk mit Andrea Wilk und Julia Zieschank. Und dieses tolle Format, das kommt ab März auf Patreon für dich in eben Zusammenarbeit mit Andrea Wilk. Und Andrea hat ja auch einen ganz fantastischen Podcast, der heißt Zwischen den Worten. Und Andrea war ja auch schon in meinem Podcast zweimal zu Gast. Die Folgen mit Adi Wilk, die verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Andrea ist eben auch auf Patreon und da haben wir uns gedacht, dass wir uns zusammenschließen und jeweils auf unseren beiden Patreon-Channels diese Live-Sessions anbieten werden. Zum einen wollen wir Patreon als Safe Space nutzen, also als geschützten Raum, indem wir uns über kontroverse und polarisierende Themen, die die Buchwelt beschäftigen, austauschen können, ohne Hatern eine Plattform zu bieten. Und Schwerpunkte werden eben Themen sein, wie beispielsweise die Nutzung von künstlicher Intelligenz als AutorIn. Denn wie du sicherlich weißt, gibt es neben KI-Übersetzungen noch so, so viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Generell soll das Format eben eine Möglichkeit werden, mit euch ins Gespräch zu kommen. Denn bei diesen Zoom-Live-Sessions wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, im Anschluss an jedes Thema, dass ihr in einem Q&A eure Fragen stellen könnt, die wir dann ebenfalls live beantworten werden. Und das Ganze wird so funktionieren, dass wir die Zoom-Links auf unseren Patreon-Kanälen teilen. Und dann kannst du eben ganz einfach über den Zoom-Link dich zu der jeweiligen Uhrzeit einwählen und bei der Live-Session mit dabei sein. Du kannst eben entweder dafür Andrea oder mir auf Patreon folgen. Am besten natürlich uns beiden, denn Andrea bietet ganz andere Inhalte auf Patreon als ich. Es würde sich also lohnen, uns beiden zu folgen, um nichts zu verpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt unser Wortwechsel, Guckisch Deep Talk, gut zusammengefasst. Also die wichtigsten Keywords sind eben noch einmal, dass wir auf Patreon einen geschützten Raum schaffen wollen. Und das machen wir eben durch diese Bezahlschranke, damit wir uns über polarisierende Themen austauschen können. Und diese Zoom-Live-Sessions, die werden einmal im Monat stattfinden. Also das ist ein monatlich wiederkehrendes Event. Und wir werden natürlich jedes Mal ein anderes, spannendes, brandaktuelles Thema haben, inklusive Q&A, um eben einen echten Austausch mit euch zu haben, um eben bei diesen Zoom-Live-Sessions mit dabei sein zu können. Solltet ihr unsere Patreon-Kanäle abonnieren, aber das geht schon ab 5 Euro im Monat und Patreon ist auch monatlich kündbar, da ist also keinerlei Risiko für dich mit dabei. Und an dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und einmal Danke an dich zu sagen. Danke an alle, die meinen Podcast mitfinanzieren, sei es über Patreon oder PayPal.me. Und ich freue mich so, so sehr über diese wachsende Community. Und falls du auch Teil dieser wachsenden Community auf Patreon sein möchtest und dich mit mir über Bücher austauschen möchtest, dann klick auf den Patreon-Link in den Shownotes zur heutigen Episode. Das waren jetzt genug der einleitenden Worte und Infos. Ich würde nun sagen, wir legen los mit dem Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören mit dem Interview mit Jackie Fellgut. Hallo Jackie, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo, freut mich.
Und heute sprechen wir ja auch über ein sehr spannendes Experiment, was du schon vor einiger Zeit gemacht hast. Du hast nämlich mal 12 Bücher in einem Jahr geschrieben und veröffentlicht. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich erstmal fragen, wie du überhaupt zum Schreiben gekommen bist, weil du hast ja eigentlich ein Diplom in Physik, ist das richtig?
Ja, ich habe ein Diplom in Physik. Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Also das ist so die langweiligste Antwort, die man als Autor eigentlich geben kann. Aber ich habe eigentlich schon ganz früh damit angefangen. Ich habe auch immer viel gelesen. Und dann, ich glaube, mit so 13 oder 14 habe ich mal so ein Ponyhof-Buch gelesen und habe dann, als ich fertig war, festgestellt, dass auf dem Klappentext stand, dass die Autorin nur ein Jahr älter war als ich. Und dann habe ich gedacht, das kann ich auch. Und ja, das war sozusagen der Anfang dann von allem.
Ach, sehr cool. Ponyhof-Bücher, das war meine Kindheit. Was mich auch total interessieren würde, fließt denn dann dein Physikwissen auch in deine Romane mit ein?
Also im Endeffekt bleibt es ja nicht aus, weil ich meine, deine Erfahrungen machen ja immer dich als Person aus. Also das heißt, es geht ja eigentlich fast gar nicht anders. Heißt das, dass sich alle meine Bücher in irgendeiner Form um Physik drehen? Nein. Ich habe allerdings eine Superheldinnenreihe geschrieben und da ist tatsächlich die Protagonistin Physikstudentin. Und das war natürlich aus meinem Leben geliehen. Aber ansonsten nicht per Intention.
Ich finde ja auch, jetzt haben wir gerade so das neue Jahr und das ist ja immer perfekt, auch für einen Neustart und neue Ziele. Ist so eigentlich auch damals die Idee zu deinen Experimenten mit 12 Büchern in einem Jahr schreiben entstanden? War das so eine Art Neujahrsvorsatz?
Nein, eigentlich gar nicht. Und zwar war, also da muss man vielleicht ein ganzes Stück rauszoomen. Also ich habe seit 2007 habe ich einen Blog, den Schriftsteller-werden.de. Und da schreibe ich Artikel über das Schreiben. Und ich habe dann in dem Zusammenhang natürlich auch immer E-Mails von den Leuten bekommen. Und ich habe für mich gemerkt, dass mein Problem ist, die Geschichten tatsächlich zu Ende zu schreiben. Ich hatte das, weil ich glaube, schon einmal geschafft. Aber es hat sehr lange gedauert. Und dann habe ich mir für 2015 vorgenommen, so dieses Jahr schreibe ich jetzt ein Buch tatsächlich auch zu Ende und veröffentliche das am Ende dann auch. Und im August war ich aber mit der ersten Version immer noch nicht fertig. Und dann habe ich gedacht, das ist ja doof. Und offensichtlich haben die Leute, die mir die E-Mails schreiben, dasselbe Problem. Was für mich super motivierend wäre, wäre irgendwie zu sehen, wenn jemand das schafft, so ein Buch tatsächlich mal schnell zu Ende zu schreiben. Und vielleicht sagt ja der Nano Vrimo irgendwas. Also der National Novel Writing Month, da ist ja das Ziel, dass du am Ende 50.000 Wörter geschrieben hast und ein Buch zu Ende geschrieben hast. Das Ding ist aber, du hast nur den ersten Entwurf und kein fertiges Buch. Und in diesem ganzen Zusammenhang habe ich dann gedacht, was richtig cool wäre, wenn es einer schaffen würde, ein Buch nicht nur in einem Monat zu Ende zu schreiben, sondern tatsächlich auch zu veröffentlichen. Und wenn ich das mit meinen Leuten teile und denen zeigen würde, hey, das geht, das wäre doch so richtig mega cool. Also nicht nur für mich, weil ich es dann fertig hätte, sondern auch um denen zu zeigen, das geht. Ja, aber wenn ich das nur ein einziges Mal mache, dann sagen die Leute, ja, du hast aber vorher geplottet, du wusstest alle Ideen schon vorher und du hast in Wirklichkeit, was weiß ich, viel länger gebraucht. Weil ich meine, solche Sachen gibt es im Internet ja zuhauf. Die erzählen dir dann, ich habe in 3 Tagen ein Buch geschrieben. Und am Ende stellt sich raus, okay, ja, sie haben sich hingesetzt und den ersten Entwurf so schnell es geht getippt. Aber eigentlich alles drumherum ist vorher, nachher und sonst irgendwann passiert. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich das 12 Mal hintereinander mache, dann kann mir nachher keiner mehr irgendwas erzählen, sondern ich meine, dann geht es eigentlich einfach nicht anders, als dass man es tatsächlich in der Zeit gemacht hat. Und die Idee war so verrückt, keine Ahnung, ich habe gedacht, das muss ich machen.
Ja, ich muss sagen, wo ich das erste Mal eben davon gehört habe, fand ich das auch total motivierend, dass sowas überhaupt möglich ist. Und ich habe so unglaublich viele Fragen, deswegen bist du jetzt auch hier. Also erstmal würde ich gerne wissen, wie bist du denn überhaupt dabei vorgegangen? Also wie war so die Planung und der Ablauf?
Also, ich habe mir sozusagen das Jahr in Blöcke aufgeteilt und dann jeder Monat, das ist ja ungefähr 30 Tage, und dann habe ich mich hingesetzt und ich wusste, nach 3 Tagen war für mich sozusagen der Cut-off-Point, da muss der Plot stehen. Zumindest so, dass ich anfangen kann zu schreiben. Und dann habe ich halt so schnell es ging angefangen und den ersten Entwurf aufgeschrieben. Und dafür waren aber dann insgesamt nur 10 Tage Zeit, weil ich musste das Ganze ja noch korrigieren und ich musste das Ganze auch noch an die Alpha-Leser geben und dann musste das Ganze noch an den Lektor gehen und dann musste das Ganze noch an die Beta-Leser gehen und dann musste das Ganze noch gesetzt werden. Und das heißt, es gab dann immer so Cut-off-Points sozusagen, bis dahin musste es fertig sein, sonst wusste ich, so, oder sonst hätte ich quasi schon vorab gewusst, dass es nicht mehr klappen kann und das durfte nicht passieren. Ja, und deshalb, also Deadlines waren da tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass das überhaupt geklappt hat. Das war gleichzeitig zwar ein bisschen, ich will nicht sagen beängstigend, weil das klingt wie bescheuert, aber es war halt sehr, sehr motivierend, weil ich wusste halt genau, bis dahin muss es fertig sein, es gibt keine andere Wahl. Und deshalb lief es dann.
War das dann schwierig für dich, so viele verschiedene Ideen zu haben für 12 Bücher?
Nein. Warum ich jetzt länger nachgedacht habe, ist, es war eher, weil du wusstest ja, dass am Ende, also wenn du dir, normalerweise, wenn du so Ideen hast, dann spielst du mit denen rum und dann überlegst du dir, ja, vielleicht mag ich die oder vielleicht mag ich die nicht und dann hast du Zeit, darüber nachzudenken. Aber ich wusste eben, ich muss mich jetzt innerhalb von 3 Tagen auf eine Idee festlegen und die wird am Ende tatsächlich ein veröffentlichtes Buch. Und das heißt, es war eher das Festlegen auf eine Idee, was gleichzeitig das Schwierige war, aber gleichzeitig auch das Gute war. Denn ich denke, dass das auch ein großes Problem, vor allen Dingen von Schriftsteller-Anfängern, ist, sich eben auf eine Idee festzulegen. Denn du hast so unglaublich viele Möglichkeiten, Bücher zu schreiben. Du kannst ja jede Geschichte schreiben, die du möchtest. Und gerade diese Freiheit macht dann so eine Paralyse sozusagen mit dir, weil dadurch, dass du alles machen könntest, machst du im Endeffekt gar nichts, weil dadurch, dass du dich auf eins entscheidest, kannst du ja die anderen dann nicht mehr machen. Verstehst du, was ich meine? Aber dadurch, dass ich jetzt sozusagen gezwungen gewesen bin, mir eine Geschichte auszusuchen, klingt verrückt, aber war das befreiend, weil ich mich dann eben auf diese eine Idee konzentrieren konnte und musste. Und eine Sache, die ich in dem Jahr auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es gibt eigentlich keine schlechten Ideen, sondern du kannst aus jeder Idee, eine richtig coole Geschichte machen. Und es gibt auch keine, also wenn du länger über eine Idee nachdenkst oder länger brauchst, um eine Geschichte aufzuschreiben, dann wird daraus nicht zwangsweise eine bessere Geschichte, sondern in erster Linie hauptsächlich einfach nur eine andere Geschichte.
Aber das finde ich so einen schönen Gedanken, dass es keine schlechten Ideen gibt. Ich glaube, das nimmt auch ganz vielen, die das jetzt hören, so ein bisschen den Druck einfach.
Das sieht man ja auch vor allen Dingen, du kannst die, vor allen Dingen, wenn die allerberühmtesten Geschichten gibt, die so im Äther herumschweben, dann, und das auf die Grundidee runterbrichst, dann hättest du aus ein Waisenkind kommt auf eine Internat und versucht, den Mörder seiner Eltern rauszufinden und zur Strecke zu bringen. Da hättest du einen komischen, da hättest du den schlechtesten Krimi aller Zeiten draus machen können oder Harry Potter.
Ja, das stimmt. Wie viele Wörter hast du denn dann pro Tag geschrieben, beziehungsweise wie dick waren dann die Bücher am Ende?
Das Ziel, dadurch, dass es halt von Nano Vimo herkam, war, dass alle Geschichten 50.000 Wörter lang sind am Ende. Und wie viele Wörter ich am Tag geschrieben habe, das kann ich so nicht pauschal sagen, weil es gab halt diese Schreibphasen, wo ich mehr geschrieben habe. Und es gab die Korrigierphasen, wo natürlich dann nicht so viele Wörter bei rumkommen können. Ich hatte definitiv auch einige Monate, wo ich am Ende sehr knapp dran war und dann ein paar 10.000 Wörtertage eingelegt habe, damit
Oh.
es eben halt klappt. Und am Ende von so einem Tag ist man immer ziemlich matschig im Kopf, aber dafür ist man ein ganz großes Stück näher am Ende. Und das war nicht jeden Monat, das war auch nicht. Ja.
Hast du dann nur geschrieben oder auch manchmal diktiert?
Ich habe tatsächlich alles geschrieben. Ich hatte vorher öfter mit diktierenden Softwaren rumprobiert, aber ich habe bis jetzt noch keine dazu bekommen, das Ergebnis zu liefern, was ich dann tatsächlich auch benutzen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn ich tippe, also ich hab 10 Fingertippen, habe ich gelernt, habe ich mir selber beigebracht, wo ich immer noch sehr, sehr glücklich drüber bin und was ich jedem absolut nur ans Herz legen kann. Aber und ich tippe tatsächlich fast so schnell, wie ich denke. Und dieser klitzekleine Unterschied, der da noch ist, der das Tippen langsamer ist als mein Denken, der den mag ich persönlich sehr gerne, weil der dafür sorgt, dass die Wörter, die ich in meinem Kopf habe, in einer sinnvollen Reihenfolge aufs Papier kommen. Und wenn ich versuche zu diktieren, dann habe ich bis jetzt eher das Gefühl, ich drücke auf Aufnahme, dann stehe ich da und weiß nicht genau, was ich sagen soll. Und dann überlege ich 2 Minuten lang und dann passiert, also bei der Diktiersoftware ja auch nichts. Und dann sage ich irgendwas und dann kommt mir das komisch vor und dann überlege ich, was habe ich jetzt eigentlich gerade gesagt? Was steht denn jetzt schon da? Aber da, wenn ich halt tippe, dann sehe ich ja die ganze Zeit auf dem Bildschirm und sehe, was ich schon geschrieben habe. Also mir, bis jetzt gefällt mir das besser. Ich möchte das schon unheimlich lange ausprobieren und tatsächlich mal durchziehen, ein Buch tatsächlich zu diktieren. Bis jetzt habe ich es auch nicht gemacht.
Das ist lustigerweise auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung, als wenn ich es mal ausprobiert habe mit einer Diktier-App, dass ich dann ja immer diese langen Pausen drin hatte, weil man irgendwie beim Schreiben, so wie du auch meinst, man ist immer so ein bisschen noch langsamer und kann dann schön mitdenken. Und beim Sprechen entstehen dann immer diese Pausen. Also ich habe irgendwie das gleiche Problem, dass ich das nicht mag und dann mich irgendwie selber unter Druck setze wegen der Pause, dass ich jetzt schnell den nächsten Gedanken haben muss.
Ja, vielleicht muss man da einfach loslassen. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke auch und ich glaube auch, dass es einfach ein bisschen Gewöhnungssache auch ist. Also vielleicht muss man wirklich, wie du auch schon meintest, sich einfach mal wirklich vornehmen, ein Buch zu diktieren und es mal durchziehen, weil ich denke, danach ist es auch ganz anders, als wenn man das nur mal für ein Kapitel oder so probiert.
Ich habe mal eine Autorin getroffen, eine Amerikanerin war das, glaube ich, die hatte Probleme mit ihrer, ich glaube, das war mit ihrem Handgelenk. Also die konnte nicht lange tippen und hat deshalb angefangen zu diktieren. Und die hatte drauf Stein und Bein geschworen, das wäre das Beste, was ihr jemals hätte passieren können. Weil erstens wäre sie dadurch wesentlich schneller geworden. Und sie meinte zweitens, wären dadurch ihre Dialoge wesentlich besser geworden. Weil du ja sprichst und du gewohnt bist, dich zu unterhalten. Und deshalb wären die Dialoge natürlich näher an dem, was du tatsächlich auch sagen würdest, im Gegensatz zu, wenn man da hinschreibt, was er eben halt sagen. Also mir persönlich fallen Dialoge leicht zu schreiben, deshalb konnte ich das nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber sie hatte halt vorher damit Probleme gehabt und seit dem Diktieren eben gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, das Tolle ist auch, wenn man das wirklich kann, während man zum Beispiel spazieren geht oder so, weil dann verbindet man es ja gleich noch mit einer richtig gesunden Routine an der frischen Luft.
Ja.
Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja auch mal. Ja, was ich noch fragen wollte, ist, wie sah denn dann bei dir der, also du hast jetzt schon gesagt, du hattest dann ziemlich taffen Zeitplan mit Überarbeiten. Also dein ganzes Team musste ja eigentlich auch dann einen ziemlich strengen Zeitplan einhalten. Wie hat das dann so geklappt mit dem Überarbeiten vom Lektorat und hattest du auch noch Zeit, dir Gedanken fürs Marketing zu machen?
Erstens habe ich natürlich meinen Leuten davon erzählt, während ich das gemacht habe. Und ich habe die Leute, die jetzt da mit mir zusammengearbeitet haben, die wussten alle vorher, worauf sie sich einlassen. Also ich habe auch meiner Lektorin, habe ich explizit gesagt, hier, so sieht das aus. Und wir haben jetzt nicht dann 3 Monate Zeit, um daran zu arbeiten, sondern das muss dann spätestens innerhalb von einer Woche muss das gemacht sein. Und das heißt, die waren alle darauf eingestellt und haben dann fleißig mitgearbeitet. Und neben dem eigentlichen Schreibprozess musste natürlich auch noch das Cover gestaltet werden und das Ganze drumherum. Das heißt, ich habe sozusagen am Anfang, sobald der Inhalt vom Buch stand, habe ich auch den Titel festgelegt und das Cover dann beauftragt, damit das dann rechtzeitig am Ende fertig war, damit ich dann, wenn ich den Buchsatz gemacht habe, das Cover und den Buchblock zusammen dann hochladen und veröffentlichen kann. Und ja, was war die Frage?
Ja, wie es bei dir so aussah, eben der Zeitplan, ob du wie viel Zeit du eingeplant hast fürs Marketing und ja, Cover Design und solche Sachen.
Ja, also Cover Design lief halt nebenher, das habe ich nicht selber gemacht. Das würde ich auch jedem empfehlen, das jemandem zu geben, der das tatsächlich kann. Vor allen Dingen auch deshalb, weil wenn du einen guten Cover Designer hast, dann kann der nicht nur machen, dass das Cover nett aussieht, sondern dann entspricht das auch dem, was die Leute erwarten, die dieses Genre lesen, was du da gerade schreibst. Weil wenn du da jetzt ein schwarz-weißes Cover hast mit roter Schrift, dann wird alleine deshalb der Leser davon ausgehen, dass er einen Krimi zu lesen bekommt oder zumindest sowas in diese Richtung und nicht auf einen locker flockigen Liebesroman sich freuen und dann dementsprechend enttäuscht sein, wenn er dann das bekommt oder Fantasy oder was weiß ich. Also das heißt, die wissen dann, was sie machen müssen, um die richtigen Leute anzusprechen, die dann auch das Buch lesen und genießen können, weil sie sowas gerne lesen.
Wie viel hast du dann an Arbeit abgegeben? Also hast du zum Beispiel Buchsatz machen lassen?
Nee, den Buchsatz habe ich tatsächlich selber gemacht. Ich hatte vorher, habe ich so einen Kurs belegt, also einen Kurs gekauft, und ich habe meinen Buchsatz tatsächlich mit Word gemacht. Und ich weiß, dass Word kein Satzprogramm ist, aber man kann es dazu bekommen, ziemlich coole Bücher zu machen. Also zumindest hat noch nie jemand sich darüber, also noch nie jemand hat, es hat noch nie jemand ein Wort darüber verloren, wie denn mein Buchsatz aussieht. Und
Mach
das
meinen
bedeutet.
Buchsatz aber auch in Word.
Und der Vorteil daran war, dass ich nicht noch jemanden hatte, auf den ich warten musste, weil ich hatte tatsächlich für den Buchsatz immer nur so 2, maximal 3 Tage Zeit. Und wenn es ganz knapp geworden ist, musste ich ihn auch halt an einem Tag machen. Und dadurch, dass ich, und wenn ich wirklich ganz knapp dran war, dann konnte es auch schon mal sein, dass ich nur die erste Hälfte vom Buch schon vom Korrektorat zurück hatte und dann sozusagen die zweite Hälfte noch beim Korrektorat lag, aber ich konnte trotzdem für die erste Hälfte schon mal den Buchsatz machen und ja, oder zumindest anfangen. Ja, das heißt, das war sehr vorteilhaft in dem Zusammenhang.
Was ich glaube, für mich persönlich sehr schwierig wäre, wäre so mein eigener Perfektionismus und einfach dann die Geschichten schon so zeitig wieder loslassen zu müssen. Wie war das denn bei dir? Fiel dir das schwer?
Ich überlege gerade. Also ich glaube eigentlich eher nicht, weil ich habe, also erstens zu dem Zeitpunkt, wo ich sie dann hab losgelassen habe und veröffentlicht habe, hatte ich die ja schon x-mal überarbeitet. Das heißt, ich war mit dem ja zufrieden, was ich da hatte. Und ich war dann auch gespannt darauf, was die Leute dann tatsächlich dazu sagen und wie denen dann das gefällt, was ich jetzt da geschaffen habe. Und aber dadurch, dass ich ja auch Alpha-Leser und Beta-Leser sozusagen schon zwischengeschaltet hatte, das heißt, Von denen hatte ich ja schon Feedback, habe ich dann natürlich gehofft, dass das den Leuten genauso gut gefällt wie denen.
Ja, ich glaube, für mich auf jeden Fall wäre das echt eine sehr gute Übung mit meinem Perfektionismus, weil ich liebe es ja, meine Bücher wirklich über Jahre auch zu überarbeiten, und habe da mal ein bisschen Probleme, dass ich da so zeitig schon irgendwas veröffentliche. Aber ich denke, dass es schon eine gute Erfahrung ist, vor allen Dingen, weil ja auch dieses Pareto-Prinzip mit dem 80-20, eigentlich kann man ja quasi mit 20% des Aufwands 80% der Ergebnisse hat, und dann für die restlichen 20%, um es wirklich perfekt zu machen, braucht man aber wiederum 80% der Zeit. Und eigentlich könnte man sich das auch wahrscheinlich sparen, weil ich denke, nach eben diesen 20% der Zeit mit 80% Ergebnissen hat man schon wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Und ob dann wirklich das so viel Unterschied im Nachhinein macht zwischen, ja, um auf diese 100% zu kommen, ist eben fraglich. Deswegen für mich wäre es wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Experiment, das mal zu machen.
Vor allen Dingen, also ich denke, wenn du Shakespeare aus seinem Grab rausholen würdest und ihm die Gelegenheit geben würdest, nochmal was an seinen Werken zu ändern, er würde wahrscheinlich noch was finden. Ganz einfach, eine Geschichte ist niemals wirklich fertig. Und deshalb, ich betrachte das dann gerne so wie Kinder, die sind auch niemals fertig. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt musst du sagen, so, ich habe dir jetzt alles gegeben, was ich habe, und jetzt entlasse ich dich in die Welt und du musst für dich alleine sprechen. Und wir müssen halt sehen, wie das dann bei den Leuten ankommt. Und ich glaube auch, dass du alleine dadurch, dass du die Geschichte in die Welt entlässt, bekommst du eine Art von Feedback, die du niemals bekommst, wenn du das nur in Anführungsstrichen Probelesern zu lesen gibst. Weil die das ja immer mit dem Gedanken im Hinterkopf lesen, es ist ja noch nicht fertig. Und das heißt, in dem Moment, wo deine Geschichte dann Kontakt aufnimmt mit echten Lesern, also ne, echt in Anführungsstrichen, dann bekommst du eine ganz andere Art von Feedback. Ich hatte zum Beispiel, als ich meine erste Geschichte veröffentlicht habe, die war noch vor 12 in 12, das war sozusagen die Probegeschichte, das war Zauberhaftes Aschenputtel. Und ich hatte, da gibt es halt auch ein bisschen Magie drin, und ich persönlich hatte unheimlich Spaß daran, diese Magie sehr bildhaft zu beschreiben. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist mir aber nicht aufgefallen während dem Schreiben, dass das ein Punkt war, der jetzt so besonders toll war. Mir hat einfach, ich habe die Geschichte geschrieben, die Geschichte fand ich cool. Am Ende war ich fertig und dann wurde das veröffentlicht und dann kamen die ersten Rezensionen zurück. Und dann kam dann in den Rezensionen, oh, die Beschreibung von der Magie, das war so cool, das war so toll und was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, oh, die haben recht, das war der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber das fiel mir nur auf durch diesen Kommentar. Und dann habe ich beim nächsten Buch gedacht, was ist denn, wenn ich das jetzt extra mache? Und sozusagen hat sich dann der Stil vom Schreiben zum Teil verändert durch das Feedback, das ich bekommen habe. Und außerdem, weil du eben gesagt hast, du verbesserst gerne jahrelang an deinen Geschichten. Ein Problem, wenn du so lange an deinen Geschichten arbeitest, ist, erstens habe ich ja eben schon gesagt, wenn das eine Geschichte, dass nicht zwangsweise eine bessere Geschichte daraus wird, sondern in erster Linie eine andere Geschichte. Vor allen Dingen auch deshalb, weil du dich veränderst. Das heißt, Geschichten, die ich mit 14 geschrieben habe, die würde ich heute nicht mehr schreiben, weil ich mich verändert habe und weil ich andere Sachen wichtig finde, weil mir andere Sachen gefallen, weil ich neue Erfahrungen gemacht habe. Und wenn man zu lange braucht, um eine Geschichte zu verbessern, fängt man sozusagen wieder von vorne an, sie zu schreiben, weil man selber ein anderer Mensch geworden ist und weil man selber hoffentlich gewachsen ist und besser geworden ist. Und du entwickelst dich ja nicht nur als Mensch weiter, sondern auch hoffentlich auch als Schriftsteller. Also ich hoffe das zumindest von mir immer noch. Und das heißt, wenn ich dann zu lange brauche, bin ich ein so viel besserer Schriftsteller geworden, dass ich eigentlich wirklich wieder von vorne anfangen kann, die Geschichte zu schreiben. Und deshalb finde ich persönlich es sehr vorteilhaft, die Geschichten sch schneller fertig zu bekommen. Weil dann kannst du nämlich durch das Feedback, das du dann bekommst, daraus lernen und die nächste Geschichte dann noch besser machen.
Ja, das stimmt. Es ist auch sehr wahr, was du gesagt hast, dass man sich ja ständig weiterentwickeln und einfach ein ganz anderer Mensch ist wie noch vor 5 Jahren zum Beispiel. Und ich glaube auch, ich könnte heute die Geschichten gar nicht mehr so schreiben, wie ich sie damals 2016 geschrieben habe. Hattest du denn eigentlich auch manchmal Probleme mit diesem Kreativsein auf Knopfdruck und quasi diesen ständigen Druck? Also im Prinzip war es ja schon sehr mit sehr viel Druck verbunden, das eine Jahr mit 12 Büchern.
Also, es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, das, was ich da geschrieben habe, ist jetzt der allergrößte Mist. Aber ich glaube, dass das in der Natur der Sache liegt vom Bücherschreiben und nicht zwangsweise was mit der Geschwindigkeit zu tun hatte. Weil wenn du eine Geschichte anfängst zu schreiben, dann hast du noch alle Möglichkeiten offen. Und in dem Moment, wo du die ersten Wörter aufs Papier bringst, schaffst du dir selber Grenzen. Das heißt, plötzlich kann es keine Fantasy-Geschichte mehr werden, weil du schon etabliert hast, dass wir uns in der realen Welt befinden. Dann kann sie nicht mehr in Australien spielen, weil du gesagt hast, sie spielt in England. Dann kann die Protagonistin kein Rockstar mehr sein, weil sie Bücher schreibt. Oder ne, du, mit jedem, was du hinschreibst, machst du das Universum der Möglichkeiten kleiner. Und deshalb, ich nenne das gerne auch den Abgrund. Der passiert normalerweise bei so 10.000 Wörtern, habe ich festgestellt. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Leuten, die mir jetzt Feedback gegeben haben für meinen Blog. Dann mit diesen 10.000 Wörtern, da haben die plötzlich, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, alles ist unlogisch, es passt alles nicht. Was einfach daran liegt, dass du plötzlich Grenzen hast, dass du eine Schwelle erreicht hast, dass du so viele Grenzen hast, dass du das Gefühl hast, es wird jetzt schwierig, Dinge zu schreiben, die noch zum Rest von der Geschichte passen. Aber eigentlich ist das der Punkt, wo es interessant wird. Denn Grenzen geben dir auch die Möglichkeit, deine Fantasie erst richtig zu benutzen. Weil jetzt musst du nämlich kreativ werden, damit eben die Geschichte noch funktioniert, die du dir da jetzt ausgedacht hast und noch innerhalb der Grenzen, die du jetzt aufs Papier gebracht hast, geschaffen hast. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es keine Geschichte gibt oder kein Problem gibt, was du nicht lösen kannst. Und meistens lassen sich die Probleme, von denen du denkst, dass du sie hast, wesentlich einfacher lösen, als du in dem Moment glaubst, wo du davor stehst. Nur das ist halt relativ schwierig, dann in dem Moment zu sehen. Ich habe mich dann in die Badewanne gelegt oder bin spazieren gegangen und das hat meistens dann tatsächlich geholfen, damit der Knoten platzt. Denn also ein Beispiel. Irgendwann mal habe ich, ich weiß leider gerade nicht in welcher Geschichte, da habe ich die Motivation der Protagonistin habe ich geändert. Die hatte plötzlich ein ganz anderes Ziel, als ich das von Anfang an mir vorgenommen hatte für die Geschichte. Aber mit dem alten Ziel funktionierte die Geschichte nicht oder beziehungsweise mit dem neuen funktionierte sie besser. Und ich habe gedacht, mein Gott, wenn ich das jetzt ändere, dann kann ich das ganze Buch neu schreiben, weil immerhin ist das Ziel von der Protagonistin ja ein super integraler Teil von der Geschichte. Und dann bin ich hingegangen und habe versucht, das zu ändern. Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele Stellen es waren, aber es waren ganz, ganz wenige Punkte, an denen ich tatsächlich was ändern musste. Weil ich habe es ja geändert, weil es mit dem vorigen Ziel nicht richtig funktionierte. Das heißt, die Handlung der Protagonistin hat sich nicht wirklich geändert, vielleicht an zwei Stellen. Und das, wo ich wirklich aufpassen musste, das waren die Gedanken, die die Protagonistin hatte. Aber auch in ihren Gedanken, man denkt ja nicht, weiß ich nicht, die ganze Zeit in der Szene nur über sein Ziel nach, sondern das kommt dann vielleicht zwei, dreimal vor und dann war es das. Und dann sagst du, dafür habe ich mir jetzt so einen Kopf gemacht. Ja, also es gibt immer eine Lösung und meistens ist die Lösung einfacher, als man denkt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Denkanstoß, auch wenn man gerade meint, jetzt hat man so seine Grenzen erreicht, dass das eigentlich erst der Zeitpunkt ist, um richtig kreativ zu sein. Also ich liebe das voll, was du gerade gesagt hast. Was ich noch gar nicht gefragt habe, ist, ob die 12 Bücher eigentlich alle im gleichen Genre waren oder waren es unterschiedliche?
Nein, die waren komplett unterschiedlich. Das Märchen war vorher eigentlich. Ich habe eine Superheldin-Reihe geschrieben. Das waren drei Bücher, die zusammenhängen. Ich habe Romantasy geschrieben. Ich habe ein Drama geschrieben. Am Ende bin ich bei Liebesromanen hängen geblieben.
Ah ja, schön. Das war auf jeden Fall dann sehr abwechslungsreich auch. Gab es im Nachhinein mal einen Moment, wo dir später, als ein Roman schon veröffentlicht war, noch eine gute Idee gekommen wäre und du dich dann so ein bisschen geärgert hast, dass du es nicht mehr einbauen konntest, weil jetzt das Buch ja schon veröffentlicht ist?
Nein. Also ich bin am Ende mit meinen Geschichten immer glücklich gewesen und in dem Moment, wo ich sie veröffentlicht habe, waren die für mich dann auch fertig. Also es war nichts, wo ich jetzt, ich hatte ja auch gar keine Gelegenheit eigentlich noch darüber nachzudenken, weil ich habe ja direkt schon das nächste Buch geschrieben. Aber selbst danach, also als das ganze 12 in 12 vorbei war, gab es jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, so das hätte noch unbedingt reingehen müssen oder irgendwie sowas.
Ah ja, aber das ist ja dann eh perfekt. So soll es ja auch sein. Was war für dich so dieses wichtigste Learning oder die wichtigste Erkenntnis, die du aus diesem Jahr mitgenommen hast?
Also es gab mehr, viele Sachen. Erstens, Deadlines sind gut, sie sind dein Freund und nicht dein Feind. Das heißt, selbst wenn du nicht vorhast, in einem Monat dein Buch zu veröffentlichen, solltest du dir auf jeden Fall eine Deadline setzen und sagen, so zu dem Tag wird es veröffentlicht. Nicht nur, um selber zu wissen, wann du fertig sein musst, sondern vor allen Dingen auch, um anderen Leuten zu sagen, hier zu dem Zeitpunkt bräuchte ich mal deine Hilfe. Und damit dann nicht nur ich weiß, dass das Buch veröffentlicht wird, sondern damit möglichst viele Leute wissen, dass das Buch veröffentlicht wird. Vor allen Dingen, wenn du mit Buchbloggern oder YouTubern oder Instagramern oder wem auch immer zusammenarbeitest, damit die eben wissen, wann sie dann Werbung für dein Buch machen dürfen, sollen, möchten. Und das zweite war das, wo wir jetzt eigentlich auch schon länger drüber gesprochen haben, dass schnelles oder zügiges Fertigwerden gut für die Geschichte ist, weil ich nicht nur das Gefühl habe, dass man selber derselbe Mensch bleibt, zumindest so ungefähr, sondern dass halt die Geschichte sich auch mehr anfühlt, als wäre sie aus einem Guss, weil sie aus einem Guss ist und nicht zusammengestückelt aus Dingen, die du über 10 Jahre verteilt mal hier, mal da geschrieben hast.
Hast du dann eigentlich auch einen Effekt gemerkt auf deine Sichtbarkeit, zum Beispiel mit dem Amazon-Ranking, dass dadurch, dass du so viel und regelmäßig Bücher veröffentlicht hast, dass sich das positiv darauf ausgewirkt hat?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Leute dadurch, dass ich häufiger Bücher geschrieben habe, wussten sie, wer ich bin. Manche haben tatsächlich dann schon auf das nächste Buch gewartet, weil jetzt stellt sich raus, 4 Wochen ist immer noch zu langsam für manche Leute. Die lesen das dann innerhalb von einem Tag fertig und du denkst dir dann, okay, danke schön, ich beeile mich doch schon, was soll ich denn noch machen? Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass das dabei hilft, im Gedächtnis zu bleiben also ich persönlich denke sowieso, dass die beste Werbung für dein aktuelles Buch ist immer das nächste Buch, weil dann eben die Leute was haben, wodurch sie auf dich aufmerksam werden können. Ja.
Ja, ich finde es auch, glaube ich, für mich immer sehr motivierend, auch mit so einer Deadline, wie du eben auch schon meintest, dass man nicht so prokrastiniert. Also mir tut es eigentlich auch immer gut, wirklich fixe Deadlines im Kalender mir zu setzen. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass für dich dieses eine Jahr trotzdem sehr anstrengend war. Oder du hattest ja kaum Zeit, eigentlich mal Urlaub zu nehmen.
Ja, nee, also es war definitiv ein Vollzeitjob, also oder ein bisschen mehr als ein Vollzeitjob. Ja. Aber ich meine, dafür sind halt auch 12 Bücher rausgekommen.
Ja, und es ist auf jeden Fall etwas, was wirklich einmalig ist und super toll und sehr, sehr spannend. Deswegen sprechen wir auch heute darüber. Ich finde, da kannst du wirklich stolz auf dich sein, dass du das so durchgezogen hast, wirklich das Jahr und das Experiment. Das ist schon richtig cool und tolles Ergebnis. Ja, was ich jetzt noch als Frage notiert hätte, wäre zum Beispiel, was so deine Tipps sind zum Thema allgemein Marketing. Hast du da irgendwelche ja, Ratschläge, wie man gut seine Marketing-Sichtbarkeit aufbauen kann. Was machst du denn so an Marketing?
Also wie gesagt, ich denke, dass das Wichtigste für deine Bücher, also das Wichtigste ist immer das nächste Buch. Alle Autoren, die ich kenne, die tatsächlich von ihren Büchern leben können, veröffentlichen 3, eher 4 Bücher im Jahr. Und ansonsten denke ich, dass es helfen kann, sich halt die Audience zu suchen, von der du weißt, dass ihnen deine Geschichte gefallen könnte. Das heißt, such Menschen im Internet, die schon die Leute bedienen, klingt komisch, denen schon die Leute zuhören, denen deine Geschichte auch gefallen könnte. Sagen wir, du schreibst, weiß ich nicht, eine Geschichte die über eine Frau geht, die eine Leidenschaft fürs Stricken hat und sich ein Strickbusiness aufbaut oder irgendwie sowas, dann könntest du zum Beispiel Leute suchen, die tatsächlich Strickvideos anschauen oder irgendwie sowas. Und das heißt, versuche dein Zielpublikum zu finden oder rauszufinden, wo das abhängt und dann sozusagen denen dein Buch zu präsentieren.
Apropos Zielpublikum. Du schreibst nämlich auch wunderbar hilfreiche Blogartikel für alle Schreibinteressierten. Und in einem davon sprichst du eben auch über zielgruppenorientiertes Schreiben. Was genau ist das denn? Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausführen.
Also, wenn Wenn du eine Geschichte erzählst, dann änderst du die Art und Weise, wie du die Geschichte erzählst, abhängig davon, ob du sie deiner kleinen Schwester erzählst, deiner Großmutter oder deiner besten Freundin. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, mit deinem Zielpublikum, dem du das erzählst, weil deine fünfjährige Nichte vielleicht noch nicht weiß, was ein Atomreaktor ist. Oder deine 83-jährige Oma, die hat mit Handys nicht so richtig viel am Hut und deshalb erzählst du die Geschichte einfach nur anders. Und dasselbe gibt es eben auch, wenn Menschen Bücher lesen. Es gibt Menschen, die lesen gerne Liebesgeschichten, weil sie gerne die emotionale Seite der Charaktere betrachten, über die Gefühle von denen informiert sein wollen. Es gibt aber auch Leute, die lesen gerne Krimis, weil es denen Spaß macht, rauszufinden, wer jetzt der Mörder ist, welche Hinweise darauf deuten, wer das ist und so weiter und mitzuraten. Das sind aber zwei vollkommen unterschiedliche Zielgruppen. Und das heißt, wenn du vorher weißt, für wen du deine Geschichte erzählst, weißt du, worauf du dich konzentrieren musst. Dann kann die Liebesgeschichte, die du dir ausgedacht hast, die kann trotzdem in dem Krimi vorkommen, aber die wirst du vollkommen anders darstellen, als wenn du tatsächlich vorhast, einen Liebesroman zu schreiben. Wenn du persönlich in einen Buchladen gehst, dann hast du ja eine unheimlich, unheimlich große Auswahl an Büchern, die da vor dir steht. Und jetzt ist die Frage, ja, welches davon soll ich denn jetzt lesen oder welches davon möchte ich denn jetzt lesen? Und wenn du dann einfach irgendeins aus dem Regal ziehst, dann ist die Chance, dass dir das gefällt, sehr klein. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte gerne einen blutigen Thriller lesen, dann schrumpft plötzlich deine Auswahlmöglichkeit auf ein Regal zusammen. Und wenn du dann auch noch weißt, du hättest gerne einen männlichen Protagonisten, und irgendwas mit Geistern oder irgendwie sowas, dann wird es plötzlich noch kleiner. Aber dadurch wird auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das bekommst, was dir tatsächlich auch gefällt oder was dir gefallen kann. Und wenn du als Autor ein Buch schreibst, dann hast du eine Zielgruppe, unabhängig davon, ob du weißt, welche Zielgruppe das ist. Weil wenn du dann diesen Geister-Thriller geschrieben hast, dann ist derjenige, der gerne Geisterthriller liest, dein Zielpublikum. Und wenn du dir keine Gedanken darüber gemacht hast, dann kann es immer noch sein, dass du eine Geschichte geschrieben hast, die dem gefällt. Aber wenn du dir Gedanken darüber gemacht hast und weißt, dass er gerne, dass das deine Zielgruppe ist, dann kannst du dir angucken, was für andere Geschichten gibt es denn in dem Bereich und was gefällt den Leuten ganz besonders gut an diesen speziellen Geschichten und dann kannst du absichtlich solche Sachen einbauen. Natürlich kannst du immer noch sagen, ich finde das aber super langweilig, dass das in dem Genre immer so und so und so ist und dann absichtlich was anderes machen. Aber das ist gerade der Punkt. Dadurch, dass du in Anführungsstrichen die Regeln von dem Genre kennst, kannst du dich auch entscheiden, sie absichtlich zu brechen, um was Neues zu machen.
Ich fand auf jeden Fall eine der wichtigsten Erkenntnisse auch aus deinem Blogartikel, was du jetzt eben auch gerade schon gesagt hast, dass man dem Leser quasi geben soll, was er will und die Erwartungen der Leser zu erfüllen. Und da habe ich dann hinterher auch sehr lange noch drüber nachgedacht. Und ich glaube, das werde ich für meine nächsten Buchprojekte auch viel mehr noch berücksichtigen, dieses zielgruppenorientierte Schreiben. Auf jeden Fall kann ich deinem Blog generell auch allen HörerInnen hier weiterempfehlen. Du hast so unglaublich viele hilfreiche Blogartikel und auch, ich würde sagen, zu fast jedem Thema.
Ich glaube,
Genau.
mittlerweile sind es über 400 Stück.
Ja, Wahnsinn. Du machst es ja auch schon. Seit wann hast du den Blog?
2007.
Ah, okay, seit du angefangen hast. Ja, krass. Dann das hat sich da auf jeden Fall über die Jahre was angesammelt.
Ja, die ursprüngliche Idee war gewesen, ich habe damals auch unglaublich viele Schreibratgeber gelesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn man Notizen auf Papier macht, dann findet man die Sachen immer nicht wieder. Und ich hatte das Gefühl, ich muss alles doppelt lernen. Und dann war die Grundidee gewesen, ich wollte was schaffen, was man durchsuchen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich das für mich selber schon mache, dann kann ich das auch für alle anderen veröffentlichen und dann hoffentlich auch noch anderen Menschen dabei helfen, bessere Geschichten zu schreiben. Und das Feedback war dann darauf so positiv, dass ich dann das immer weitergemacht habe. Und deshalb gibt es den jetzt immer noch.
Ja, und ich glaube, damit hast du auch schon sehr vielen wirklich geholfen und auch ganz viele Fragen beantwortet. Meine letzte Frage jetzt am Schluss an dich wäre eigentlich nur noch, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag, spazieren gehen, mit der Familie Zeit verbringen und über Geschichten nachdenken.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Sonntag. Und wo findet man dich denn jetzt überall im Internet und auf Social Media?
Also tatsächlich am allerbesten über den Blog schriftsteller-werden.de und dann am besten auch über E-Mail, weil das sehe ich dann tatsächlich auch, weil die ganzen Direktnachrichten auf allen unterschiedlichen Kanälen, dann die gehen schon mal unter.
Das kann ich mir vorstellen, das ist manchmal gar nicht so einfach, den Überblick immer zu behalten. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dein spannendes Experiment zu sprechen. Ich fand es wirklich total inspirierend und habe auch so ein paar Dinge daraus für mich mitgenommen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf den Perfektionismus und das Loslassen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Jackie hat mich noch nach dem Interview gebeten zu erwähnen, dass man sie jeden Sonntag um 20 Uhr auf Twitch findet. Und den Link zu Jackies Twitch-Channel, den findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und das war's auch schon wieder. Vergiss nicht, dir dein Sturmphönix-Exemplar zu sichern und dir den 13. März um 17 Uhr fett in den Terminkalender zu schreiben, denn da findet unser erstes Wortwechsel Bookish Deep Talk statt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Und am Ende jeder Episode, wie immer, die Bitte, den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Und lass mir sehr gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.